allem, kennst du das Image so von den Startups, die so mega so cool sind und dynamisch und so bunt und lässig? Kennst du das Bild?
Ja, so der Traum, den alle davon erzählen, oder?
Ja, es ist eben so, man hat doch, ja, es ist schon ein so ein Traum, oder? Aber wieso?
Ich weiss das nicht, wir finden es aber heute raus.
Und zwar haben wir den Julian Stigliano da. Er ist von einem Zürcher Startup. Und mit ihm reden wir zuerst, fangen wir aber von vorne an.
Es ist Montag. Es ist 4 Uhr. Zeit für Bier ab 4.
Jede Woche mit dem Adam Kehl und dem Pascal Scheiber. Am Montag ab 4 ist ein Bier. Geht doch auf bierab4.ch.
Genau, heute gehen wir mal in den wirtschaftlichen Bereich. Letzte Woche waren wir im Bereich von der Ernährung. Gewesen,
ja, und vor allem Kommunismus.
Kommunismus.
Heute gehen wir in den Kapitalismus, oder?
Voll, wir kehren gerade Zeiten. Und reden mit dem Befürworter wahrscheinlich vom Kapitalismus, dem Julian.
So, alle zusammen. Finde ich cool, bin ich bei euch. Befürworter von Kapitalismus. Ich habe mir jetzt nie so Gedanken gemacht, bin ich jetzt auf der kapitalistischen Seite. Oder nicht, ich glaube, es ist mehr...
Das ist man, glaube per se als Unternehmer.
Also wahrscheinlich. Es ist aber, glaube mehr im Vordergrund das Streben nach etwas Eigentum und irgendwie das Erreichen von...
Millionen.
Von der Freiheit im Prinzip, oder? Und okay. Die Million schlussendlich ist ja das Mittel dazu, um deine Freiheit ausleben oder so. Das ist im Prinzip Selbstverwirklichung, oder? Maslow-Pyramide kennt man ja. Und ich glaube, so der Unternehmer ist so... Er will sich verwirklichen und was macht er?
Wenn wir mal schnell von unten noch schnell anfangen, schnell erzählen.
Sind wir schon wieder voll drin, der Pascal?
Ja. Nein, jetzt haben wir
weißt, Pascal,
du hast Steilvorlage, du bist gerade reingekommen.
Ja, ich würde das also so als Einstieg nehmen und ja, dann hast du schon angefangen, schon bei 100, weißt du?
Also komm, schau,
okay,
aber ich
bin
zu dem Punkt gekommen, jetzt fangen wir unten an. Sagt mal, wer eigentlich der gute Herr ist. Julian Stigliano. Haben wir es richtig ausgesprochen?
Ja, gut, ja.
Er ist der... Gründer vom Startup Mitipi, ein cooler Name finde ich. Und das ist gerade in der Nähe von da, wo wir jetzt sind. Und zwar sind wir im Zürich West. Und sein Büro ist im
Technopark.
Technopark beim Turbinenplatz. Und dort sind wir das ganze Produkt am entwickeln. Sag mal in ein paar wenigen Sätzen, ohne zu werberisch zu werden, was genau euer Produkt ist. Der Kevin.
Genau, der Kevin. Es geht um das Thema Einbruchsprävention. Wir haben relativ schnell herausgefunden, dass Einbrecher das größte Risiko für die ist Konfrontation mit den Leuten. Und wir haben einfach gemerkt, im Markt gibt es so ein paar Produkte, so wie Zeitschalter und so weiter, aber das ist alles oldschool, funktioniert nur in der Nacht und ist super statisch. Darüber sind wir mit dem Produkt Kevin gekommen. Er ist der virtuelle Mitbewohner, der bei dir zu Hause lebt, wenn du nicht dort bist. Und lebt im Prinzip so auch den Tagesablauf ab, wie eben zum Beispiel im Mittag rum, isst er zu Mittag mit seiner Familie und mit Hilfe von akustischen und Lichteffekten, also akustische Mittel und Lichteffekt, die wir Präsenz von Personen simulieren. Und gerade die Akustik ist wichtig am Tag durch, weil dann nützt das Licht ziemlich wenig.
Wann hat das angefangen? Wann haben wir das herausgefunden? Wann haben wir die Forschung, die ersten Forschungen mal gemacht und herausgefunden, hey,
ja,
in den Bereich wollen wir gehen.
Wir sind nicht so das klassische Startup, also wie der Weg gegangen ist, weil ich habe vorher für die Helvetia-Versicherung geschafft. Wir haben das eigentlich mehr mit ihnen entwickelt. Also ich bin auch in der Helvetia inne gsi.
Das bist du ja jetzt noch?
Nein, bin ich nicht.
Nee,
das hättest du doch gerade gesagt, hast du nicht mehr.
Nein, aber ihr sind ja noch, vielleicht können wir, später auf das sprechen. Du weißt, was ich meine. Oder?
Nein.
Ja gut, dann reden wir später darüber, dass ihr irgendwie mit Helvetia connected sind.
Genau, wir sind connected, aber wir sind nicht drinnen oder nicht mehr. Das heisst, wir haben das mit der Helvetia aufgebaut und es ist eigentlich darum gegangen, in der Helvetia so das Thema Geschäftsmodell, Innovation eigentlich aufzubauen. Und ich bin einer von der Ersten, der in diesem Team dabei war und irgendwann haben wir halt irgendwie gesehen, hey, der Bereich so Sicherheit, Smart Home und was immer. Da muss doch was gehen oder da geht sehr viel. Lass uns dort mal ein paar Ideen aufbauen. Und ich habe dann eigentlich durch so wie einen Auftrag eigentlich angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Im Endeffekt. Und relativ schnell durch Umfragen herausgefunden, Es gibt drei grosse Risiken. Das ist Feuer, Einbruch, Wasser. Und Wasser passiert häufig und kostet auch viel, aber es interessiert so emotional niemand, oder? Und Einbruch ist wirklich das Thema, das berührt die Leute und das hat auch einen nachhaltigen Effekt für die Psychologie der Leute. Und das haben wir auch wirklich durch Recherchen, also Studien gelesen und so weiter herausgefunden. Wir sind dann auch mit einer Psychologin aus diesem Bereich, so Traumaforschung, haben wir Interviews geführt und haben irgendwann gemerkt, genau, das ist irgendwie das Problem. Und wir haben gesehen, viele im Markt, was die machen, ist im Prinzip den Leuten zu sagen, jetzt ist bei dir eingebrochen worden mit Alarmanlagen oder Sensoren. Und das Thema ist halt, dann ist ja der psychologische Effekt schon passiert. Das ist ja wie zu spät, oder? Darum haben wir gleich eigentlich ja, wie geht denn eigentlich der Einbrecher vor? Was sind das für Typen? Was haben die für Ziele und so weiter? Und dann haben wir eigentlich diese Seite angeschaut. Wir haben sogar einen Einbrecher interviewt. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview mal gesehen habt, aber das ist bei uns auf dem Blog, kann man das anschauen. Es war spannend, um den überhaupt zu finden.
Ja. Ja. Okay.
Über den reden wir gerade noch. Ich habe eine ganz kurze Frage zum Kevin.
Ja.
Was macht der für Geräusche? Wie muss man sich das vorstellen? Macht der irgendwie so. Oder wie macht der für Geräusche am Tag durch?
Wir bauen eigentlich eine Datenbank auf von eigentlich natürlichen Aktivitäten, die man die einen hat. Also das kann sein von, man ist am Fernsehen schauen, also zwei Leute diskutieren miteinander, man hört zum Beispiel Teller klirren oder Abspielgeräusche, sogar Duschen und so weiter. Und wir sind jetzt dran, so eine Datenbank aufzubauen, wo wir eigentlich mehrere Wochen von Inhalt drin haben, von verschiedenen natürlichen Aktivitäten. Und entsprechend von den Dateninputs, das heisst irgendwie die aktuelle Zeit oder irgendwelche anderen Präferenzen, tun wir dann entsprechend die Aktivitäten abspielen lassen, wenn die Leute nicht daheim sind.
Okay. Haben da Aktivitäten auch rausgenommen? Oder haben da wirklich so alle Aktivitäten, die so in der Wohnung passieren, reingenommen? So? Oder?
Was ist das für eine Veranspielung?
Ja, nimmt mich einfach Wunder, weißt du? Oder zum Beispiel so WC-Geräusche oder so.
Du hast eigentlich mal eine Frage, hat es eine Sexszene im
Karriere? Eben, kommt schon der rote Kopf über.
Nein, wir haben zum Beispiel WC-Geräusche, Sexgeräusche natürlich auch. Oder was sind da, also jetzt abgesehen von Klären, was ist so in eurer Datenbank?
Also ich glaube, Sexgeräusche oder so, sagen wir jetzt gerade Extrembeispiel oder so, wahrscheinlich nehmen wir das nicht rein, weil das gar nicht so relevant ist. Oder? Im Prinzip, was ja für uns relevant ist, zu dem Zeitpunkt, wo ein Einbrecher in dieser Umgebung ist, also vor der Tür oder beim Fenster oder so, etwas simulieren, was Sinn macht für ihn, oder? Zu dem Zeitpunkt, und er eigentlich das Gefühl hat, okay, da ist jemand daheim. Was wir jetzt machen.
Klassisch ist wahrscheinlich Küche und so. Genau. Lebige Geräusche.
Genau.
Also Sexgeräusche sind auch lebig.
Lebige Geräusche, oder? Oder Sexgeräusche, man weiß ja nicht, oder? Vielleicht interessiert ihn das speziell. Und dann geht er noch mega schauen. Man weiß ja nicht. Ja. Es ist natürlich. Oder das wäre jetzt ein sehr großer Diskussionspunkt. Schlussendlich soll man sich auch wohlfühlen mit dem, was abgespielt wird. Oder? Ich weiss jetzt nicht, man will dem Nachbarn zeigen, dass man 24 Stunden am Tag Sex hat. Nein, von dem her, was wir jetzt aufbauen, ist im Prinzip, wir haben einen Anforderungskatalog, wie sollen die Aktivitäten aufgenommen werden. Und wir gehen jetzt eigentlich an eine Community raus und fragen die, dass die eigentlich das für uns aus ihrem natürlichen Leben aufnehmen. Und wir haben gewisse Qualitätsanforderungen, das heisst, eben, wie man das aufnehmen muss, damit wir das nachher verarbeiten können.
Also in dem Fall tun wir es anstoßen, nehmen wir es sicher auf, oder?
Ja,
also das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Weißt du, genau, ja, an dieser Stelle stoßen wir doch noch kurz an.
Absolut, ja.
Schön bist du da, Julian.
Zum Wohl.
Schön das Mikrofon anheben, das Geräusch auch brauchen.
Genau,
dann
können wir dir gerade schicken. Du hast jetzt noch eine Frage gehabt, vorher, Pascal, dort, wo ich dir gerade ein bisschen
geredet habe. Ich hätte eben noch weiter zurückgehen, was du, wir haben vorhin darüber geredet haben. Das ist so vielleicht so der Traum, also nicht von jedem, aber man hat so das Image so von einem Startup, bist in einem Büro, weißt du, Free Space Büros, wo du so ein bisschen kannst mit dem Laptop reinhocken und in so einen Strandkorb, wie wir es da gerade sehen. Aber was war früher noch dein Traum gewesen?
Wow, das ist so schwierig. Ich meine, also früher damit habe ich als Kind so Profifußballer werden oder irgendwie das, was wir alle wollen. Ich glaube, früher mein Traum ist super schwierig zu sagen. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, wo ich in die Richtung mich entwickelt habe, ich möchte selbstständig
ist
werden.
Ist eine Entwicklung gewesen, also ein Studium? Oder?
Nein, es ist mehr so eine persönliche, emotionale Sache in dem Sinn, wenn ich einfach rausgehe und einen Daily Job mache, wo ich einfach von 9 to 5 was mache, dann kann ich mich nicht verwirklichen, kann ich mich nicht definieren und das macht mich im Endeffekt nicht glücklich. Oder? Und ich glaube, es ist mehr Motivation, Streben nach Glück ist es mehr. Also irgendwie, also ich weiss nicht, wenn man die Leute fragt, irgendwie gefällt es dir im Job? Wenn ich dich jetzt würde fragen, dann würdest du sagen, ja, ich habe einen super Job, natürlich wie jeder. Das sagen wahrscheinlich auch 90% von den Leuten. Aber innerlich hat wahrscheinlich viel einen Konflikt mit sich selber, zu sagen, ja, ich mache das irgendwie, ich mache das schon seit Jahren.
Aber das ist nicht das, was man will machen, oder?
Genau, es ist nicht das, was man will machen.
Aber einem Spaß
und irgendwie das Startup jetzt, oder das im Startup zu machen, ich glaube, das ist einfach mal ein Versuch, so einen anderen Weg zu gehen, um herauszufinden, ja, funktioniert es dann auf dieser Seite. Ich kann es auch noch nicht sagen, oder? Ist das irgendwie funktioniert. Also, weil, ich meine, ich merke ja jetzt schon, es ist immer rückwirkend, kannst du ja immer sagen, früher war es viel einfacher gewesen, oder? Das ist viel einfacher gewesen. Ich kann jetzt schon sagen, oder? Bei der Helvetia arbeiten, das war ja easy gewesen, oder? Da hast du gewusst, jeden Monat kommt Lohn.
Ist ja. Das jetzt nicht mehr so?
Wir haben schon Lohn, aber wir haben auch Finanzdruck. Das heisst, wir sind auf der Suche aktiv nach Investoren. Du hast halt Geld bis zu einem gewissen Punkt. Und damit ein Startup fliegt, oder bist du meistens nicht im ersten Jahr gerade profitabel. Vor allem mit einem Skalierungsmodell, vor allem bei uns Hardware sowieso, wo sehr kapitalintensiv ist. Das heisst, du bist immer unter Druck auch zum zusätzliches Kapital raisen. Das heisst, im Endeffekt
in diesem Stadium sind da finanziert, aber du weißt zum Beispiel noch nicht, wie sieht es ab dem 1. Januar 2019
genau.
aus.
Genau, zum Beispiel. Und das heisst, du musst bis zu diesem Zeitpunkt musst du zusätzliches Kapital finden. Mhm. Oder wenn das nicht klappt oder was auch immer, dann musst du dich anpassen. Und im schlimmsten Fall geht es bergab.
Und ist das dann der Job vom CEO, wie du bist? Oder ist das der Job von einem Verwaltungsrat, der das muss machen?
Nein, das ist ganz klar der CEO. Also der Job ist bei mir. Schlussendlich, was heisst Verwaltungsrat? Ich meine, bin ja auch Verwaltungsratpräsident. Also ich kann es mir selber delegieren. Und nein, das ist auch etwas, das sehr zeitintensiv ist und du musst dich extrem damit beschäftigen. Weil es ist ja ein People-Business auch. Das heisst, du musst rausgehen, Leute kennenlernen, du musst dich präsentieren. Wie genau ein Produkt auch musst du präsentieren. Du musst jetzt einfach eine Firma als Ganzes präsentieren und sagen, hey, ja, wir sind eine coole Firma. Wir sind eigentlich, unsere Firma ist ein Produkt in dem Sinn für die Investoren. Wir haben Potenzial.
Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser Entwicklungsfrage, die du vorhin angesprochen hast. Was mich dort eben wundert hat, ist, was denn deine Entwicklung war aus Bildungssicht.
Genau,
was
ich habe
gemacht hast,
schulisch so Primarschule gemacht und dort sind bei mir nachher schon irgendwie die ersten Probleme aufgetaucht. Ich bin nicht der beste Schüler gewesen. Mag viel Gründe haben, was auch immer. Und ich habe dann auch, ich bin ein Jahr in Zengelberg gewesen, an der Klosterschule dort, im Internat.
Also wieso? Also bist du dort hingekommen, weil du Leute hast? Oder wie
kommt nein, ich glaube, meine Eltern... damals, also bei uns war es so ein bisschen in der Familie. Ich wäre aus der 6. Klasse wäre ich nicht in die Zeck gekommen, oder? Ich wäre so in die Real gekommen. Das war so für meine Eltern und Großeltern, das war so ein No-Go gewesen. Ich meine, so, wie kannst du das? Oder? So quasi.
Wieso schaffst du das nicht?
Genau, so
ungefähr. Du musst es irgendwie anbringen.
Und das ist irgendwie so der Druck. Und dann haben irgendwie Großeltern irgendwie Connections dort gehabt und so weiter. Dann haben sie mich dort an so eine Prüfung geschickt und dann bin ich dort irgendwie durchgekommen und haben gesagt, okay, du hast zwar das Winterthur nicht in die Zeck, aber das Engelberg kannst du jetzt irgendwie in die Zeck, oder? Dann bin ich natürlich ein Jahr dort gewesen. Ich meine, musst du dir vorstellen, du bist irgendwie 13, 14.
Bist einfach ist ein das Jahr. So wie bei «Mein Name ist Eugen»?
Habe ich nicht gesehen, sorry. Ist das,
also, aber die sind, glaube ich, im Kloster Einsiedler gewesen. Okay. Und es ist so... Ich habe nur ein schlechtes Bild so vom Kloster, weil ich den Film mal gesehen habe. Aber in dem Fall, zurück zu dir.
Ja, es ist speziell gewesen. Also eine spezielle Erfahrung. Natürlich vor allem für das Alter. Es lässt dich natürlich auch reifen, weil... du bist halt plötzlich nicht mehr zu Hause, oder? Du musst dich irgendwie selber organisieren in dem Sinn. Aber lustig ist dann noch eigentlich in der Entwicklung, ich habe das Jahr gemacht und dann habe ich mich so gegen das gesträubt und so, ich will jetzt wieder heim, bla bla bla.
Also es war auch Plan gewesen, dass du nach einem Jahr
Ich habe einfach zu viel Druck gemacht oder so. Zum wieder heimkommen.
Inwiefern? Also hast du gesagt, ich haue ihn ab und sonst...
Wahrscheinlich, ich weiss nicht, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich so ein bisschen in die richtigen, in dem Sinn so rebelliert und gesagt, das ist alles scheiße und solche Sachen. Jedenfalls dann haben sie mich dann wieder zurückgeholt und dann bin ich da zu Winterthur tatsächlich in Wehr, ist Zeit gekommen, aber ich habe dann wiederholt und dann fantastisch Probezeit bin ich durchgekehrt.
Oh nein.
bin ich wieder real geladen und dann haben sie das wieder nicht akzeptieren oder so und dann haben sie mich irgendwie ins Lernstudio geschickt. Das Lernstudio war so irgendwie auch eine lustige Sache. Aber jedenfalls.
Nachhilfenart.
Nein, du kannst dort in die Schule und du kannst dort auch.
Eine Privatschule.
Ja, es ist einfach eine Privatschule. Ja. Kostet einfach viel, oder? Oder das haben bei uns Großeltern finanziert. Kostet einfach viel, aber also Qualität, habe ich müssen sagen, für eine Privatschule ist jetzt nicht super gewesen. Und dort bin ich dann, habe ich den Real angefangen, dann hat es mit der zweiten Oberstufe hat's mit einer ZQ genommen. Und dann bin ich sogar noch auf so einer Vorgymnastufe nachher gewesen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Jedenfalls ist nachher so das Thema Lehre gekommen. Das war auch ganz lustig. Zum Berufsberater gegangen und das weiss ich noch. Habe ich gesagt, ich will Informatiker werden. Warum wollte ich damals Informatiker werden? Weil alle gesagt haben, dort verdienst du so viel Geld, oder? Das war so der Grund gewesen. Und dann bin ich mit meinem Notenblatt angeschaut und gesagt, mit diesen Noten kannst du es vergessen. So wirklich so, vergiss es einfach, oder? Kannst knicken. Und gar so irgendeinen anderen Job gesucht. Da bin ich sogar Schnupper als Elektromonteur und so weiter. Und nach einem Tag dort habe ich schon gewusst, hey, ich kann nicht irgendwelche. Ich bin nicht der Typ, der so physisch kann arbeiten kann. Oder irgendwie Sachen rumträgen und Staub und Dreck und Bewegung und was auch immer. Ist so für mich so ein Horrorbild gewesen, oder? Ich ende da irgendwo vor einer Baustelle und das ist dann mein Leben bis 65. Das war so ein bisschen ein Horrorszenario gewesen. Und dann habe ich natürlich nicht gehört auf den Berufsberater und ich wollte einfach Informatiker werden. Und
hast du dich beworben?
Und dann habe ich mich einfach überall angefangen bewerben. Und die meisten hatten so noch 5 Bewerbungen oder so, haben sie irgendwie eine Lehrstelle gehabt. Und ich habe irgendwie 75 geschrieben. Ich habe es einfach mit der Masse gemacht, oder? Und es hat funktioniert. Ich habe dann eine Lehrstelle gefunden, oder?
Ja. Nachher bist du zum Berufsberater zurück und hast gesagt, hey, Arschloch, und ich kann jetzt die Lehre.
Nein, habe ich nicht gemacht, aber wäre lustig gewesen. Genau, ich habe es dann gemacht und durchgezogen. Ist auch eine lustige Firma gewesen. Ich will jetzt nicht irgendwie einen Namen nennen oder so, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, sie nutzen mich als billige Arbeitskraft, also als jetzt wirklich Ausbildung. Und ich habe dann auch eine vierjährige Lehre. Ich bin durchgekommen. Meine Abschlussarbeit habe ich mit 4,0 gemacht. Schön raus.
Genau.
Es hat Leute in der Klasse, die sind mit 3,9 durchgekommen. Das ist richtig fies. Also ich habe es quasi geschafft, aber ich habe gemerkt, hey, auch der Informatikerjob, das ist irgendwie... Ich bin nicht happy mit dem.
Ja.
Und ich habe... Ich würde sagen, wir hatten ein bisschen Stress gehabt zu Hause mit den Eltern und so weiter. Es war so Zeit gewesen nach der Lehre. Jetzt musst du weg oder so. Und ich habe dann relativ früh, also bis ein halbes Jahr vor Lehrabschluss, habe ich irgendwie das gemerkt. Und habe gesagt, ich gehe ins Ausland. Weil habe ich gemerkt, okay, Informatik, eigentlich bin ich habe zwar bestanden, aber eigentlich bin ich nicht richtig gut in dem. Im Endeffekt. Und dann bin ich eigentlich hingegangen und habe gesagt, gut, ich tue jetzt etwas auf mein Profil drauf, wo andere vielleicht nicht haben. Das ist so Auslanderfahrung, Englisch lernen und so weiter. Und habe damals gesehen, okay, das wird wichtig werden und habe das eigentlich gemacht. Und das war auch ein ganz lustiger Prozess gewesen. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen auf diesen Plattformen wie Monster damals und so die ersten so Jobplattformen und so ein bisschen die CV hochladen und dann hast du gedacht, Magic is going to happen oder so.
Also im Ausland?
Im Ausland. Ich habe mich überall auf irgendwelche Stellen beworben. In den USA, nordische Länder, weil dort, die können auch viel Englisch und so, England, Irland und so weiter. Und irgendwann war es ganz lustig gewesen, ist so Manpower gekommen, oder? Die Vermittlungsagentur und ich habe dann, glaube Ja, die haben auf Monster eine Stelle ausgeschrieben und ich habe dann denen ein CV geschrieben. Ich habe ja nicht mal gewusst, für welche Firma ich mich bewerbe. Und dann hat dann irgendwann gesagt, also mich kontaktiert, dürfen wir dein CV irgendwie an die IBM weiterleiten in Irland. So, ja klar, kannst du mal machen. Und dann hat es irgendwie so ein Interview gegeben mit der IBM in Irland.
Du warst aber noch in der Lehre gewesen dort.
Ich bin noch nicht in der Lehre gewesen, aber ich habe schon...
Wie hat dein Lebenslauf dort ausgesehen? Hast du dich irgendwie noch ein bisschen... frisiert, weil du bist ja, hast dich im Ausland beworben und die, dann sagt das ja sowieso nichts. Und die
Nein, frisiert, du sagst natürlich, oder? Im Englischen heisst ja alles, was du lernst, I studied, oder? Und das habe ich dann auch so geschrieben, ich habe studiert Informatik oder so. Ich habe natürlich nicht die Schule, also ich habe dann
einfach... nicht so in dem Sinn, aber...
Genau, ja. Aber im Prinzip kannst du das ja sagen. Und stimmt ja auch in dem Sinn. Und dann war eben das ganz spannend mit der IBM. Weil... Ich hatte dann einen Call gehabt, dann habe ich irgendwie lange nicht gehört und dann habe ich irgendwie nachgefragt, ja, wie es denn jetzt sei. Und dann sind sie irgendwie zwei Tage später zu mir zurückgekommen, dann haben wir telefoniert und gesagt, ja, hey, wir haben einen Job für dich, du musst in 10 Tagen anfangen. In Irland. Und eigentlich habe ich es aufgebaut für die Armee, also Aushebung und so. Und ich habe immer noch einen Vertrag gehabt, bis am Ende der Woche bei der Lehrfirma. Und es ist genau so aufgegangen. Ich habe am Montag abgeschlossen mit einer anderen Lehrfirma, am Freitag abgeschlossen, am Montag habe ich in Irland angefangen. Ich habe quasi die letzten Tage quasi Ferien gezogen und vorbereitet, alles abgemeldet.
Also dann bist du auf Irland und dann hast du geschafft, IBM. Und wie lange ist das denn gegangen? Oder was hast du denn dort daraus rausgenommen, wo du jetzt eben dann kannst sagen, das hat mir... geholfen für jetzt.
Oder was ist es für ein Job gewesen? Ist es ein Informatik-Job gewesen? Oder was ist es für ein Job
gewesen? Das war lustig. Der Job, sie hat mir zwei Angebote gemacht. Sie hat gesagt, nur wir haben zwei Sachen. Entweder, also es ist Callcenter. Entweder du kannst Support machen, weil du hast ja Informatik-Skills. Oder du machst Verkauf. Und dann habe ich gefragt, ja, wo verdienst du mehr? Dann haben sie gesagt, Verkauf. Okay, ich nehme Verkauf. Das war die Logik, oder? Weil mir ist es darum gegangen, ich muss mich ja irgendwie dort finanzieren im Endeffekt. Ich gehe dort rüber, gehe Englisch lernen. Ich weiss, es ist ein Shit-Job oder so. Aber ich gehe mal...
Was hast du denn dort verkauft?
Es war ganz lustig. Im Prinzip ist so Telesales, ich meine für IBM, im Prinzip, ich bin zuständig für Hardware-Produkte, so Server und so. Aber im Prinzip war es eine Support-Stelle für die Schweizer da. Weil ich halt ein Schweizer Kundensegment hatte. Mein Skill war für die, ich kann Schweizerdeutsch. Oh,
super,
das ist mein Skill, das war meine Qualifikation für die, die Value hatte, oder?
Ah, nicht studieren.
Nein, das ist krümmer. Ja, wenn du die Leute angeschaut hast, dort nämlich, oder, die dort arbeiten, das ist einfach Leute, die irgendwie dort strandet im Prinzip, oder? Die können telefonieren im Prinzip, das ist deine Qualifikation und Sprache können. Und im Prinzip, habe ich dann so mit Anfragen geholfen für Kunden hier in der Schweiz und so. Oder sind Sales-Leute hier in der Schweiz, hat für einen müssen eine Offerte schreiben, dann hast du ihm geholfen, das irgendwie den Prozess zu machen und Zeugs und Sachen. Ich bin so ein bisschen ein Assistent geworden für die im Sinn. Viel verkauft aktiv hast du nicht. Das ist mehr so, der Kunde braucht eine einfache Transaktion und dann läutet er bei dir an und kommt einfach dort raus. Aber so bin ich eigentlich in die Firma reingekommen, in die IBM und in die grosse Welt. Und das hat mir dann mehr Perspektiven gegeben. Und ich meine, der Schritt so wie nach Irland raus und auch mit der Informatiklehre, das hat mir einfach irgendwie gezeigt, im Nachhinein auch, gar nicht so bewusst, dass, hey, wenn du etwas probierst und wenn du ins kalte Wasser springst, schlussendlich irgendetwas wird funktionieren, oder? Ich glaube, das war das Learning daraus gewesen. Und ich bin ja nachher, nochmal habe ich den Schritt gemacht, und zwar bin ich von der Schweiz, von der IBM Schweiz auf China gegangen. Wo ich würde sagen, ich war völlig unterqualifiziert für den Job. Ich war völlig überfordert. Die ersten 6 Monate, eigentlich war es eine Katastrophe, die ersten 6 Monate in China. Ich bin dort drüber, konnte die Sprache nicht können, ich hatte keine Kollegen, keine Freunde. Meine Freundin hier in der Schweiz, fast Beziehung beendet, wir haben es dann quasi remote gemacht.
Deine jetzige Frau.
Die jetzige Frau, genau.
Man muss ja schnell sagen, es kann ja jederzeit sein, dass dein Telefon schallt, gell?
Genau, kann jederzeit sein.
Du die Zwischending noch schnell erzählen, wie das genau ist, oder was wäre in diesem Szenario?
In diesem Szenario wäre, dass wir das erste Kind bekämpfen, wo wir uns sehr darauf freuen. Genau, ich weiss noch nicht, auf was ich mich da eigentlich einlassen habe. Ich glaube, das realisiere ich erst im Nachhinein. Und das nehme ich auch genauso. Also ich mache mir jetzt auch vorgängig irgendwie grosse Sorgen oder so. Das Einzige, was ich Bedenken habe beim Thema Kind, ist so ein Schlafpensum.
Ja, das passiert halt schnell mal, dass du nochmal in der Nacht musst aufwachen musst.
Ja, und da, da haben wir auch die Leute nicht wirklich Hoffnungen gemacht. Das, das wird, glaube ich, nicht so spaßig. Aber sonst ist es cool.
Vielleicht zurück, eben, nochmal China, die Freundin ist da gewesen, Problem.
Was hast du in China gemacht, vielleicht zuerst noch, für, damit alle daraus kommen?
In China war ich eigentlich verantwortlich, um europäische Kunden betreuen in China. Das heisst, ich war der Account Manager, ich war verantwortlich für die Relationship. Das heisst, plötzlich geheiss, ich bin vorher von Nischenprodukten, die ich vertreten habe, zu ich vertrete jetzt Firma IBM mit allen Produkten, mit allen Relationships und ich muss das alles organisieren. Und
auf Chinesisch noch?
Natürlich nicht auf Chinesisch. Mein Vorteil war wieder, meine Qualifikation, wieder. Ich bin der, der willens war, für diesen lohnenden Titel zu arbeiten. Und ich konnte einfach Deutsch können. Ja. Das war meine Qualifikation schlussendlich. Oder?
Was hast du denn verdient dort?
Ich hatte einen lokalen Solär. Das heisst, also ein bisschen mehr als einen lokalen, weil sie haben ein bisschen Benefits gegeben. Und was habe ich verdient? Umgerechnet, I don't know, ich weiß es nicht, 5000 Stutz oder so.
Okay.
Aber nicht ein Expertlohn, weißt, wo ja jeder andere international wird verlangen. So,
also wenig, für das eben im...
Was ist ein Expertlohn?
Ja, look, Expats dazu mal, zum Vergleichen. Wenn du als IBM-Expert hingegangen bist...
Scheiss Doppelte
bekommen. Ja, dann haben sie einfach mal Bude gezahlt. Dann haben sie dir irgendwie einen Fahrer gezahlt, der dich ab und zu überall hinfährt. Dann hast du die Family können übernehmen, dann haben sie noch Privatschule gezahlt für all die. Und schlussendlich, sie haben dir auch noch den Lohn von dort, wo du hergekommen bist, gezahlt. Und es hat ja auch noch Beispiel gehabt. Ich habe Kollegen gehabt, die haben für irgendwie Novartis geschafft und so weiter. Ich meine, die Leute haben in Wohnungen gewohnt und Geld verdient. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, oder? Du bist bei denen daheim gewesen, oder? Ich meine, weiss noch, bei den alten Leuten. Ich habe Kühlschrank aufgemacht und im Kühlschrank jetzt einfach nur Champagner gehabt. Und so war die Stimmung auch gewesen. Es ist einfach Champagner-Stimmung. Oder? Es ist einfach Wachstum, das ist Geld,
jetzt Leute, Geld nicht mehr. IBM zum Beispiel, Novartis vielleicht noch. Ich weiss nicht, du siehst dort vielleicht noch ein bisschen drin. Oder hast du Kollegen noch dort?
Ja, du wirst immer noch diese Sachen haben. Es wird natürlich runtergefahren sein. Oder? Deine Firmen geht es auch nicht mehr so gut wie auch schon. Eben so ein bisschen, ich würde sagen, mal bis zu der Bankkrise war wirklich Champagner-Stimmung. Und dann ist es nachher auch langsam, hat ja der IBM auch so ein bisschen Probleme bekommen. Aber weißt, es gibt immer noch viele Executives, die diese Benefits haben. Aber es werden immer weniger natürlich, proportional. Und darum fahren sie die Sachen auch über. Und ich war einer von den Ersten, der dort übergegangen ist, ohne das Package eigentlich. Und dementsprechend war es auch organisiert gewesen, eigentlich nicht. Und weißt, ich habe mir jetzt selber die Wohnung gesucht. Ich habe genau gewusst, ich habe ein Hotel für 10 Tage. Und in dieser Zeit muss ich anfangen zu arbeiten, ich muss mir eine Wohnung selber organisieren, ich muss mich einfach...
Aber dann hast du dich damals ein bisschen unter deinem Wert verkauft, dass du nicht gesagt hast, hey Leute, ich habe im Fall Deutsch, und wenn ihr mich dort abschicken wollt, dann würde ich das ganze Package oder an Weiss gelegen.
Das ist eigentlich alles der Grund, warum ich das will machen. Ich habe schon immer Ambitionen gehabt, ich will irgendwann eine Geschäftsleitung haben. Warum eine Geschäftsleitung? Weil dann kannst du etwas beeinflussen und bestimmen. Vorher wird dir immer gesagt, was du machen sollst. Du kannst deine Meinung sagen, aber eigentlich hast du keinen Einfluss. Oder wenig. Das war eigentlich immer die Ambition. Und ich habe einfach gemerkt, oder, die IBM hat dann angefangen nicht so gut zu laufen. Also Wachstum und so. Und dann hast du auch gemerkt, oder, sie haben angefangen da in der Schweiz Leute entlassen und so weiter. Das ist ein riesiges Thema geworden. Überall ein bisschen Leute zurückgefahren und so weiter. Und was passiert dann? Dann hast du natürlich viele erfahrene Leute, eingesessene Leute, die ihre Positionen verteidigen. Das heißt, als junge Aufstrebende sind die Perspektiven sau schlecht. Weil jeder andere im Raum hat 20 Jahre mehr Erfahrung, 20 mal so viele Relationships und so weiter. Also, du bist wie begrenzt oder, im Wachsen. Und da war wieder der Gedanke gewesen, eigentlich, hey, ich muss doch. Und ich habe nicht studiert, ich komme dazu. Und ich habe keinen Master.
Studied.
Informatik.
Ja, genau, aber irgendwann oder, ist der halt limitiert, den kannst du nicht mehr ausreizen. Und das ist noch so dazu gekommen, also ich bin wie selber, ich habe mich in einem Zugzwang gefühlt, um wieder etwas zu haben, was andere nicht haben. Um mein Profil aufzubessern. Und dann habe ich einfach irgendwann mitbekommen, es gibt eben diese Opportunitäten, irgendwie in diesen Wachstumsmarkt. Oder natürlich auch so die Vorstellung gehabt, jetzt gehst du im Wachstumsmarkt, wirst ein Hero, weil du wirst da einen hohen Umsatz machen und dann so wird es deine Karriere pushen. Das war so ein bisschen die Vorstellung gewesen. Wir haben auch coole Sachen gemacht, wo ich extrem viel gelernt habe, auch gute Deals. Aber schlussendlich bin ich natürlich durch das nicht jetzt gerade Vice President geworden, ist ja logisch. Aber es war wie die Motivation gewesen. Ich habe gemerkt, hey, wenn ich überleben oder wachsen im Endeffekt, dann muss ich was machen. Oder dann muss ich etwas unternehmen. Mhm. Und das ist eigentlich die Entscheidung gewesen. Darum bin ich auch bereit gewesen, für weniger zu arbeiten. Weil ich bin mir ja bewusst gewesen, dass ich auf der anderen Seite nicht der Traumkandidat bin. Also weil ich habe schon gemerkt, die haben sich das auch dreimal überlegt. Ich meine, hure jung, ich bin 24 gewesen. Nimmst du einen da über ein riesiges Risiko, oder? Dann ist es einer, der letzt, oder? Nach zwei Monaten, dann müssen sie wieder zurückschicken und so. Das will auch niemand. Und die wollen auch jemanden, der Erfahrung hat. Ich meine, schlussendlich, oder? Ich hatte Meetings mit dem ABB China CEO. So, hast du einfach irgendwie ein Meeting mit dem? Oder mit dem CFO und so. Ich meine, eigentlich ist von Tut und Blase keine Ahnung. Ist auch nicht so eine Situation, oder? Du sitzt auf der anderen Seite. Und du versuchst halt irgendwie deine Storys aufzubauen und du gehst wirklich so Schritt für Schritt. Und
wie bist du auch einmal vorgegangen, wenn du so ein wichtiges Meeting hast? Keine Ahnung gehabt, wie geht man da vor? Hast du dir einfach etwas erzählt oder einfach ein bisschen probiert?
Du machst dir einen Schlachtplan, der meistens nicht so funktioniert, wie du denkst. Oder? Also du gehst rein, du hast ja immer das Ziel. Im Prinzip, als Vertriebler, im Endeffekt, du willst etwas verkaufen. Oder? Das heisst, vielfach war es einfach so gewesen, du hast dich irgendwie ein bisschen informiert über Informationen, die es gibt. Es gibt ja so einen ABB-Counter oder so, da gibt es viele Leute, die in dem arbeiten, dann redest du irgendwie mit den Leuten und so. Und dann schaust du irgendwie deine Produkte an und versuchst irgendwie ein Match zu finden. Und dann baust du irgendwie eine Story auf und denkst, die müssen das haben, damit sie weiterkommen. Oder? Und meistens hast du irgendwie ein paar wichtige Informationen nicht so Kraft, wie es eigentlich sein sollte, oder wenn die Story meistens nicht ganz so genau funktioniert. Aber ja, du hast es dann probiert und dann bist halt gescheitert und hast es halt nochmal probiert und irgendwann funktioniert halt irgendetwas, weil es auch irgendwie Zufall gibt, weil sicher wenn jetzt, schlussendlich, es geht ja um Beziehung aufbauen, dass sie das Gefühl haben, du kannst ihnen irgendwann vielleicht ein bisschen helfen, wenn sie dann eine Offerte brauchen oder so, kommen sie dann zu dir. Schlussendlich, oder, viel vom Job war auch gewesen, Firefighting, weil meine Aufgabe war auch gewesen, einen Kommunikationsbruch aufzubauen. Zwischen den Ausländern, die in China bei diesen Firmen arbeiten, und unserer chinesischen Organisation. Weil IBM China, ich würde sagen 95%, ist halt wirklich in Chinesen gewesen. Und die Leute ticken auch anders und die kommunizieren anders. Das heisst, jetzt, wenn ein Europäer ein Issue hat mit irgendwas und sie versuchen zu melden und es funktioniert nicht, dann sind sie aufgeschmissen. Und dann haben sie mir angerufen, oder? Hilft mir quasi. Und ich habe dann angefangen, Zeug zu fixen, Sachen zu koordinieren, oder? Also, kannst du dir vorstellen?
Bist du dort glücklich gewesen in dieser Situation?
Eben, in den ersten 6 Monaten, ich weiss nicht, wie viel mir das passiert ist. Ich bin heimgekommen, völlig gestresst, weil du hast ja Leistungsdruck, du musst ja liefern. Völlig gestresst, dann läuten deine Freunde noch an und klönt auch, was das jetzt für eine Scheißsituation ist. Und ich habe mir oft gesagt, Julian, warum machst du dir das? Warum tust du dir das an? Das Leben ist so einfach gewesen. Du hast einen Job gehabt mit IBM, du hast gut verdient. Es war eigentlich Happy Life gewesen, alles. Aber irgendwann ist irgendwie das Ego ist zu gross gewesen, um zu sagen, ich gebe jetzt auf. Sondern ich mache es jetzt weiter. Und es ist auch, nach 6 Monaten haben auch angefangen, die Relationships zu funktionieren. Man hat gewisse Deals reingeholt, gewisse Verträge abgeschlossen. Und dann ist es plötzlich cool geworden. Cool ist auch gewesen, das war extrem geil gewesen für mich als Junge. Wir haben Diamond, das Headquarter von allen Wachstumsmärkten in Shanghai gehabt. Das heisst, all die Vice Presidents, General Managers, teilweise Senior Vice Presidents, sind in Shanghai gesessen. Ich bin natürlich, ich habe mir einen Badge besorgt, wo ich Zugang zu ihren Offices habe. Dann bin ich einfach dort in die Mitte gucken, oder einfach dort. Dann bist du einfach plötzlich zu den Leuten gegangen, dann hast du plötzlich gesagt, ja, das ist doch ein Schweizer Name, dann hast du schnell gegoogelt, ja, ist er wirklich ein Schweizer? Bist du alle so einer auf Schweizer Buddies gemacht und so. Und so hast du dann die Leute angefangen kennenlernen und das ist natürlich super cool gewesen, auch die Exposure zu haben, zu den Leuten, die wirklich einen Impact haben in dieser Firma. Und auch zu sehen, was die eigentlich den ganzen Tag machen und wie die arbeiten. Was sie machen, ist eine gute Frage. Also es hat auch viele Leute gehabt, die auch gefragt hast, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und dann hat es wirklich die Leute gegeben, die das Gefühl hast, hey, wow, der Typ, der hat es irgendwie drauf, oder? Der weiss sein Business. Aber eben, du hast so, ich sage, ein Drittel hast du nie gesehen, ein Drittel hast du gewusst, denk, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ein Drittel ist so gesehen, das sind Top-Shots. Oder? Das sind wirklich, das ist quasi als Vorbild auch gesehen. Das sind wirklich geile Leute. Und du hast dich dann auch denen orientiert. Du hast dann die auch so Karrierefragen gestellt, bist mit denen zum Mittagessen und so. Und geil ist dann gewesen, im zweiten Jahr, ich habe dann wie den General Manager von der ganzen Automobilindustrie. Ist irgendwie, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie groß das Business ist, aber für die IBM ist das über 1 Milliarde, oder? Und er ist verantwortlich für das Business, oder? Und wir haben uns kennengelernt und er ist irgendwann gekommen. Wir haben natürlich auch gesehen, oder? Ist nicht alles happy bei mir und so weiter. Und wir haben uns kennengelernt und er hat gesagt, hey, schau, ich habe da irgendwie VW, Daimler, BMW, also Accounts, da läuft auch nicht alles super, komm doch zu mir ins Team, oder? Komm doch zu uns. Und so bin ich in die Automobilindustrie gekommen. So habe ich dann plötzlich VW als Kunde gehabt in China, oder? Und dann bin dann plötzlich auch wichtig in diesem VW-Team, weil schlussendlich sie haben versucht, aus Deutschland irgendwas zu managen, was nicht managebar war. Und
ich bin dann du ihre, hast Bock.
Ihre, genau, ich bin dann ihre Anlaufstelle für all die Probleme, die sie eigentlich haben. Und das ist super gewesen, eben auch mit dieser Exposure und so, habe ich auch extrem viel wieder gelernt.
Hast du noch Kontakt mit solchen Leuten? Oder was machen die Leute jetzt? Also wenn die damals, was ist das, wie lange ist das her? 15 Jahre? 20 Jahre? Oder?
Nein.
10 Jahre?
Vor 20 Jahren bin ich ja noch...
Bist du
54, oder Julian?
Nein, das war 2012 bis 2014, wo ich in China war.
Ah, okay.
Das ist irgendwie so, ja. Das ist gar nicht so lange her.
Vor 4 Jahren, oder?
Ja, genau. Das ist gar nicht so.
Vor 20 Jahren. Okay, also, nein,
also die Leute sind immer irgendwie noch auseinander. Also Kontakt nicht mehr viel. Ja. Aber schlussendlich keine Telefonnummern oder so von denen Leuten. Lustig ist, einer von diesen Top-Shots hat jetzt auch einen Kevin gekauft.
Ah ja.
Natürlich. Lustig, weil ich habe einen...
Der wohnt jetzt noch in Shanghai.
Nein, das ist ein Amerikaner, der im Bereich eben so Elektronikindustrie unterwegs ist. Und wir haben uns dann getroffen, per Zufall, an der IFA-Messe in Berlin. Und so Kontakt bekommen und so wieder. Und dann habe ich ihn natürlich sehr schnell auf unsere Newsletter-Liste aufgenommen. Und irgendwann natürlich Kickstarter-Kampagne gesagt, hey, jetzt können wir kaufen. Und so. Und er hat dann eins gekauft. Aber man weiß ja nie, oder? Das sind einfach Beziehungen oder Netzwerke, die bleibt. Irgendwann kann man es wieder brauchen oder sie können es brauchen oder sonst
etwas. Du haust jetzt nicht so einen an, wo du weißt, dass der wahrscheinlich recht Kohlen auf der Seite hat, als Investor zum Beispiel?
Nicht unbedingt, weil also, es ist eine Möglichkeit, aber wir versuchen jetzt primär auch Investoren zu finden, die auch regelmäßig Investments machen oder wo sich auch selber positionieren als Business Angels oder eben so Seed Financing, also Early Stage, also frühe Phase Investments machen von Startups. Und das ist einfach unser Plan, dass wir an solche Veranstaltungen gehen, mit diesen Leuten Kontakt aufnehmen. Das private Netzwerk ist mehr so auch so ein bisschen Backup und die können vielleicht auch noch reinkommen, aber das wird nicht den grossen Teil ausmachen.
Wie geht man denn da vor, wenn man jetzt eben so Investoren will finden, die regelmäßig investieren? Oder also gehst du da irgendwie, schreibst du da wildfremde Investoren an oder wie funktioniert das?
Ja, teils. Du versuchst natürlich wieder mit Netzwerk zu machen. Also irgendwie Leute, die du lernst kennen oder Startups, hey, ihr habt doch auch Investoren, wie haben das gemacht, was für Veranstaltungen sind da angegangen. So kriegst du dann ein bisschen Inputs. Ich kenne mittlerweile einfach durch die Tätigkeit auch einige Leute und dann eben gibt er wieder einen Tipp, dann lädst du wieder eine andere Person an. So wirklich wild eine E-Mail an die Person schreiben oder so, das passiert eigentlich nicht. Sondern wenn du eine E-Mail schreibst oder so, ist es irgendwie an einen Fund, also an einen Fonds, der sich auch mit deinen Themen beschäftigt. Weil das ist wie in den Medien, oder? Zum Beispiel, wenn ich jetzt als Startup zu einem Gang, der über Boulevard berichtet oder so. Ja, dann ist meine Wahrscheinlichkeit ziemlich klein, dass der jetzt auf mich hört und jetzt meine Story mitbringt.
Außer du hast eine Story, die Boulevard-esk ist. Also zum Beispiel Einbrecher eignet sich ja gut, oder?
Ja, wiederum. Genau. Ist ja lustig, wir sind ja auch Magazin Brigitte drin gewesen. Klar, das kann passieren, aber es ist wie so, es ist der Ausnahmefall, die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt 100 von denen anschreibst, dass jetzt 100 Zucker überzeugt, so toll, ich schreibe, sorry, ist halt klein, oder? Das heisst, du versuchst die rauszusuchen, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen, oder? Und so versuchst du es im Prinzip zu machen. Dann gehst du irgendwie hin, du machst eine Story, du baust eine Story, du machst einen Pitch, das ist eigentlich immer ein Pitch meistens, in der Form von einer Dokumentation oder dann wirklich ein Event, wo du kannst präsentieren. Da kriegst du Vorgaben von 1 Minute bis zu, du hast 5 Minuten oder so Zeit. Dann tust du dich adaptieren und wir sind jetzt auch in einer Phase, wir haben gemerkt, unser Pitch funktioniert nicht gut. Wir sind jetzt gerade da, intensiv daran, das umzubauen, unsere Story. Das,
wieso funktioniert es nicht?
Wir haben einfach das kritische Problem oder Challenge mit dem Business-Modell oder mit der Business-Geschichte, dass wir sehr hardware-lastig sind. Und wir haben jetzt einfach schnell herausgefunden, Hardware ist nicht sexy. Warum? Für Investoren, warum? Es ist sehr kapitalintensiv und du hast sehr viele Risiken und so weiter. Das heisst, wir müssen wie den Investoren auch aufzeigen, das Produkt ist nicht das Ende des Tunnels. Oder? Es geht irgendwie weiter. Oder? Wir positionieren uns dort, aber wir können von dem wachsen. Oder? Und das ist jetzt gerade eine Story, die kann ich jetzt auch noch nicht parat bringen, sondern das ist jetzt gerade das, was wir uns beschäftigen mit.
Kannst du das nicht exklusiv sagen?
Nein, weil ich weiss, dass ich, ja. Weil wir haben gestern das eigentlich festgestellt und auch im Verwaltungsrat das irgendwie diskutiert und gemerkt haben, wir müssen irgendwie.
Also du mit dir treten. Im Verwaltungsrat?
Nein, wir sind das Dritte.
Schon noch mehr.
Also das heisst, der Jakob, unser Head of Product, ist noch dabei. Und es gibt jetzt neu bei uns wird der Fondsmanager von der Helvetia dazukommen, das ist der Michael Wieser. Wir dazu kommen, mit ihm haben wir eben das erste Meeting gestern gehabt. Wir sind dann einfach auf das Thema gekommen, dass wir dort einen anderen Approach versuchen, wie wir unsere Story aufbauen.
Und wo gehst du da überall auf Geldsuche? Ist das in der Schweiz? Ist das der Schweizer Markt, wo du angehst? Oder auch Deutschland, umgehende Länder? Also, was sind Nachbarländer?
Wir haben jetzt angefangen mit der Schweiz. Aber wir werden sicher auch Deutschland vermehrt machen.
Wie ist die Situation in der Schweiz? Also du erzählst jetzt eben, du gehst verschiedene Leute konkret an, aber man hat doch immer also das Gefühl, ja, die Schweiz doch noch so ein kleines Land, oder? Also da bist du doch irgendwie nach einem halben Jahr, hast du alle, die könnten in Frage kommen.
Ja, es ist, ich kann es gar nicht so generell sagen, wie ist die Situation. Konkret kenne ich halt unsere Situation.
Also, wie ist eure Situation?
Du hast ein Schwarm, so ein Schwarmthema mit den Investoren auch. Wenn einer kommt und sagt, ich finde das geil und ich übernehme den Lead in diesem Investment, dann kommen alle anderen dazu. Oder? Wenn das niemand sagt, dann sagen alle, ich warte noch, bis der dazukommt. Das ist so ein verdammtes Problem. Oder? Du musst wie den finden, wo dir das Commitment geben kann und auch irgendwie auch eine Botschaft eigentlich an andere Investoren gibt, hey, wow, das Ding hat Potenzial, wir kommen jetzt auf das drauf. Oder? Das ist eigentlich die Challenge für uns, um das zu finden. Das Gute ist, wir haben natürlich die Helvetia als Investor dabei. Das heisst, wir haben schon einen grossen Vorteil gegenüber anderen, die das noch nicht haben. Nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt gleich noch die Story ein bisschen runter machen.
Eben, dann arbeitest du eigentlich schon wieder für die Helvetia. Ich war doch am Anfang schon richtig, weil sie sind Investor. Also ja, gehört das Unternehmen innen und du gehörst auch innen, oder?
Ich kann jetzt wirklich nicht auf die Details von Konditionen eingehen.
Nein, wir haben es gut, müssen wir nicht.
Das ist irgendwie nicht das Thema, aber nein, es ist unser Unternehmen und sie sind einfach als Investor dabei. Und das hat man auch gemeinsam so entschieden, das macht auch Sinn. Und natürlich, schlussendlich, du schaffst auch für alle Investoren. Das heisst, für alle, die dir Geld geben und dir Mittel geben und für dich selber, weil du bist ja auch beteiligt. Aber primär muss es, ich glaube, zum Erfolg sein, muss es immer deine persönliche Motivation sein. Es kann nicht das Geld sein oder sonst etwas.
Muss man eigentlich, du hast jetzt eine Informatiklehre gemacht. Muss man überhaupt studieren, dass man ein Startup machen kann? In deinem Fall ja nicht, oder?
Ich habe nachher dann noch ein Weiterbildungsstudium gemacht an der ZHAW, also ich habe einen Master in Advanced Studies of Marketing Management, sowas ist irgendwie der Titel. Das heisst, ich habe das wieder noch gemacht und nachgeholt. Müssen tust du nicht. Denke nicht, dass du es musst, aber es bringt extrem viel Vorteil. Immer noch. Weil die Leute, das ist jetzt einfach eine persönliche Perspektive, die Leute kaufen dir mit einem Studiumtitel eine gewisse Grundkompetenz oder traut es dir zu. Oder du hast mal etwas gemacht, du hast eine Expertise in etwas. Es muss nicht einmal der Wahrheit irgendwie entsprechen. Das Zweite, was dann wichtig reinkommt, ist natürlich eine Berufserfahrung. Was hast du bis jetzt gemacht? Aber es ist natürlich, gerade in der Startup-Szene, Förderung von Startups fängt eigentlich in den Universitäten an. Das heisst, erst dort hast du wirklich kannst du den Zugang über zu einem Förderprogramm und so weiter, weil die Universitäten machen ja recht viel in diesem Bereich. Zum Beispiel ZHW hat den Runway Incubator, wo die so, sich ein bisschen anfangen zu coachen und so weiter. Und in einer Lehre oder so, da wird nie wirklich geschult oder die Leute Möglichkeit geben. Alter. Ja, bist du
in der Lehre.
Ja, dann bist du einfach, du hast einen Job zu performen, oder? Du bist, ja. hast eine Aufgabe zu erfüllen. Das ist nicht, du baust jetzt etwas auf. Ich glaube, das ist auch viel im Studium noch so. Aber die Universitäten sind halt jetzt die, die je länger, je mehr anfangen, das auch zu fördern. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich unsere Schulbildung ist darauf aufgebaut, dass wir gelehrt werden, also dass wir lernen, einen Job auszuführen und nicht etwas grundsätzlich aufzubauen. Weil schlussendlich in der Schule wird ja beigebracht, hey, du musst etwas machen und du musst irgendetwas gut sein und keinen Fehler machen. Oder? Du musst einen Task ausführen. Und das ist nicht das Prinzip, wie man eine Firma grundsätzlich aufbaut. Weil im Prinzip in der Firma ist, du musst Sachen probieren, aus denen lernen und dann so weiterkommen.
Und Fehler machen.
Und Fehler machen. Und dauernd in der Schule wird ja beigebracht, du darfst keinen Fehler machen, weil du wirst ja bestraft. Du kriegst eine schlechte Note, du bist dann nicht gut. Du bist dann nicht qualifiziert, um aufs nächste Level eigentlich zu kommen, im Prinzip, oder? Und ich glaube einfach, von dem her, die beste Voraussetzung hat man, wenn man jung ist, in der Universitäten. Es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man schon die Berufserfahrung gesammelt hat, oder? Das ist so.
Also in dem Fall läuft auch ein bisschen der Schule. Oder findest du es gut, dass die meisten halt darauf ausgebildet werden, dass sie eben einfach ausführen? Oder läuft da etwas falsch im Bildungssystem?
Ich habe das Gefühl, es läuft ein bisschen etwas falsch, oder respektive man muss sich anpassen, wie man Schule gibt und eben die Leute irgendwie, jetzt ist noch schwierig zu sagen, aber ich will ja wirklich irgendwie, früher war es ja wirklich so gewesen, irgendwie, hey, wenn du jetzt nicht gute Schulnoten hast, dann wird nichts aus dir oder so, oder wenn du das irgendwie nicht packst, dann hast du keine Chance oder so, dann bist in der sozialen Schicht. Du
erlebt hast.
Genau, irgendwie habe ich das auch im Prinzip den Druck miterlebt, im Endeffekt, oder? Und ich glaube, das hat mich so extrem geprägt, dass ich jetzt so einen anderen Weg versuche. Das wird ist dann wie so mitgegeben worden. Damals war es ja auch so gewesen. Ich glaube, das ist auch extrem von meinem Vater zum Beispiel gekommen. Er ist Zypriot, er ist nicht Schweizer, er ist da hingekommen. Meine Eltern haben sich in England irgendwie kennengelernt und er hat es extrem schwierig gehabt, als Ausländer damals. Ich meine, oder? Man weiß es ja, oder? Irgendwie in den 90er Jahren war scheiß Jugos vor scheiß Italiener, vor scheiß irgendwas. Oder? Es ist einfach immer, jeder, der fremd war, ist irgendwie nicht gut. Und das heisst, er hat es mega schwierig gehabt, um sich auch etablieren. Und das hat er natürlich nachher irgendwie auf mich übertragen in dem Sinn. Oder die Eltern und die Großeltern auch. Ich meine, die sind so in Leistung und was immer. Das definiert sich. Ich habe einfach das Gefühl, das Arbeitsumfeld, alles hat sich auch verändert. Oder? Es ist alles so schnelllebig, dass man wie muss können lernen aus einer Situation. Und es ist viel wichtiger heute, eine Fähigkeit zu haben, sich Informationen zu holen und Hilfe zu holen, um eine neue Herausforderung meistern. Anstatt jetzt einfach einen Job einfach auszuführen. Und ich glaube, je länger je mehr gehen auch die Jobanforderungen in die Richtung. Das heisst, das Profil ändert sich sowieso. Und dementsprechend glaube ich, ja, in der Schulbildung sollte ein neues Element dazukommen.
Dass man eben auch ein bisschen so eigenständig auch sich Zeug holt und nicht einfach sich bringen lässt und dann einfach ausführt, wenn man den Auftrag bekommt.
Genau, ja.
Du hast vorhin das Crowdfunding angesprochen, was wir gemacht haben.
Habe ich das? Aber wir können darüber reden, ja.
Ja, du hast es angesprochen. Und zwar, weißt du, dein alter Bekannter, der investiert hat.
Ah, habe ich, ja, oder? richtig. Ja,
vielleicht können wir noch auf das, über das noch reden.
Ja.
Das haben wir ja erst gerade gemacht, Anfangsjahr, oder?
Ja, wir haben, Kickstarter-Kampagne gemacht, abgeschlossen Anfang März, das ist gar nicht so lange her. Mhm.
Und wie, sagst du, wie ist das abgelaufen? Wie viel Geld haben wir oder insgesamt gebraucht? Wie viele Leute sind gekommen zu zahlen? Und wie ist das abgelaufen?
Weißt du es noch? Wir haben nicht sicher über die Fahrrichtung verstanden, aber ich meine, wir haben einfach, wir haben gewusst, und wir haben uns als Ziel gesetzt, Crowdfunding ist für uns extrem wichtig gewesen, um können zeigen, auch Leute sind bereit, das Produkt zu kaufen. Weil das ist auch abgemacht gewesen, eigentlich mit den Investoren im Prinzip. Dass wir weiterhin Support bekommen. Das war wie so ein definierter Meilenstein gewesen. Und wir haben den auch recht gepusht, also wir haben den vorgeschlagen. Weil es ist auch für uns wichtig gewesen, um eigentlich das können aufzeigen, Leute sind bereit, Geld in die Hand zu nehmen für das Produkt. Und wie kannst du das machen, bevor du, also im größeren Stil, wie kannst du das machen, bevor du ein Produkt wirklich fertig hast? Und das ist natürlich eine gute Variante, ist Crowdfunding. Und das macht also sehr viel nutzen den Prozess.
Wie viele haben wir da zusammenbekommen? Wie viele Leute haben insgesamt
eingezahlt? Ja, also bisher haben wir rund 600 Bestellungen. Ich glaube, auf Kickstarter sind es 497 gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Die einen haben auch mehrere Kevins bestellt gerade. Also das heisst, wir sind rund bei 600 Bestellungen aktuell. Wir haben ja nachher, du kannst mittlerweile auch das Produkt bei uns auf der Webseite immer noch vorbestellen. Also gerade weiter. Wir haben nach der Crowdfunding-Kampagne gerade direkt unseren Online-Shop aufgebaut. Und seither haben wir auch ca. 40 zusätzliche Bestellungen bekommen. Und wir haben eingesammelt 107'000 Schweizer Franken. Also wir haben 50'000 ausgeschrieben gehabt als Ziel und 107 gemacht. Das hat etwas mehr als 200%. Ja.
Aber das ist nicht Geld, das wir so per se eingeplant haben, dass man das, also klar schon auch investieren, aber ja, mehr so ein bisschen der Promotion-Zweck.
Es war wichtig, der Promotion-Zweck und eben Validierung vom Markt, das war sehr, sehr wichtig. Das Geld hilft natürlich auch ungemein. Es ist natürlich so, ich meine, das Geld hilft. Aber wir haben 50'000 eingeplant, weil wir sind überzeugt gewesen, dass wir es schaffen. Ich meine, sonst hätten wir eher ein riesen Problem gehabt, wenn wir es nicht schaffen. Wir haben nicht 100'000 geplant. Das heisst, 50'000 mehr, super. Das heisst, es gibt uns natürlich wieder
ein bisschen mehr Kapazität. Mehr als Doppelte. Wie? 100, man kann sagen, mehr als Doppelte.
Genau.
Und es hat wahrscheinlich auch mit Kevin allein zu Hause, oder?
Ja, genau, die Story war eigentlich so gewesen. Wir haben unser Produkt angefangen pitchen den Leuten, oder IFA in Berlin waren. Und die Leute sind dann selber drauf gekommen, ist irgendwie wie bei Kevin allein zu Hause, oder was ihr macht, oder? Und irgendwann haben wir gedacht, ja, dann nennen wir das Produkt Kevin.
Also wir checken es ja. Kein Name gehabt dort?
Nein, wir haben es Mitipi genannt, mit Firma.
Ah, Mitipi, okay.
Mit Firma. Und dann haben wir gemerkt, hey, eigentlich Kevin ist cooler, kommt besser an, die Leute verstehen es. Die Story ist auch, sie funktioniert auch so.
Ja, ja.
Jetzt eine ganz andere Frage. Ja. Das Kind, das jetzt den Ball auf die Welt kommt, weißt du
den Namen schon? Kevin.
Nicht Kevin. Okay,
das soll ich sagen.
Hätten wir das geklärt.
Also, wie es das Mädchen ist, oder?
Nein, ist ein Bub. Also, sagt man, es ist ja so, oder? Dann gehst du zum Arzt, zum Ultraschall, oder? Dann tut er also Ultraschall machen, schaust auf den Monitor. Eigentlich siehst du einfach nur eine Wolke. Und dann sagt er, da sehe ich es doch, das ist doch, da der Hoden. Und du schaust irgendwie nicht an und du denkst,
okay,
wenn du das sagst, wird so sein. Also vielleicht gibt es doch ein Smiley, ich weiß es nicht. Ortszeit, es gibt einen Buben.
Ja. Aber Kevin ist ausgeschlossen.
Kevin haben wir ausgeschlossen. Ich glaube, meine Frau. Weil es wäre ja kompliziert geworden, oder? Dann hast du Kevin daheim und dann sagst du, hey Kevin, und dann weiss nie, redest du jetzt mit dem Kind oder mit dem Produkt.
Also kann mit dem Produkt reden, oder was?
Nein, ich kann noch nicht.
Aha, nicht. Das ist so wie nicht. Hey Siri, nein. oder so. Okay.
Vielleicht mal, aber jetzt nicht.
Wie ist denn das, wenn wir vielleicht so zurückkommen zum Anfang, wo wir doch das schöne Bild vom Startup eben darüber gekriegt haben? Inwiefern ist es bei euch so?
Ein schönes Startup, ich weiß, also jeder hat natürlich, du orientierst dich ja an Träumen, oder? Irgendwie nach Ambitionen. Als Kind hast du wieder Profifußballer werden, was auch immer. Das ist immer eine Perspektive und dort schaffst du ein. Und ich glaube, jeder Start-up hat so seine Träume. Aber man muss sich natürlich auch realistisch bewusst sein. Man hört natürlich auch immer von den Top-Stories, oder? Von den Zuckerbergs, Musks und wie die Kollegen alle heißen. Jeff Bezos ist auch noch so einer von denen. Oder? Von denen hört man extrem viel. Aber von den irgendwie gefühlten 99% von denen, die es halt nicht hinhaut, von denen hörst du nicht so viel. Und das ist natürlich auch die Realität, dass viel scheitert. Aber das ist ja auch gerade der Startup-Spirit im Prinzip, was ich vorher erklärt habe. Man scheitert, aber beim nächsten Mal macht man es schon wieder besser. Oder? Und eigentlich ist es ein bisschen eine Art, man muss eine lange Schnur fahren, um erfolgreich zu sein. Ich kann euch noch nicht sagen, ich oder respektive wir das als Team haben. Das werden wir sehen. Aber schlussendlich, glaube ich, das ist so ein bisschen die Realität vom Startup-Life. Und schlussendlich wird jeder können fragen, es wird niemand sagen, mega cool, wir haben das coole Design-Office da. Wir kommen erst um 10 Uhr, dann geben wir 2 Stunden Playstation. Dann ab 4 ist so Bierzeit, oder, wo wir immer Happy Life haben. Es gibt sicher Startups, die binden das so in die Kultur rein. So ein bisschen das Spielerische. Freitagabend hat man jetzt Bier zusammen. Aber Realität ist, die Leute arbeiten einfach brutal viel. Oder? Mhm. Du gehst heim und denkst, shit, ich meine, wir haben noch so lange Geld, ich muss noch Investoren finden, wir müssen das Produkt weiterbringen, wir haben Probleme in der Produktion.
Bist du eigentlich mehr am Limit als irgendwie so eine heile Welt?
Du bist heile Welt, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt auch wieder situativ ein bisschen darauf an. Du bist einfach beansprucht. Also wirklich, zum Beispiel, ich habe vorher Fußball gespielt als Hobby. Ich meine, ich komme nicht dazu, du hast vergessen. Mhm. Ich war im letzten 3/4 Jahr einmal im Training gewesen.
Wieso nennt man das Ganze eigentlich Startup? Und wieso sagt man nicht einfach, hey, ich kann einfach eine Firma? Wieso sagst du, wieso redest du?
Hä? Es ist viel um Tore, ich habe viel um Tore.
Ja. Genau, ich bin busy. Ich bin beschäftigt. Warum? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es ist einfach ein englischer Begriff, Startup.
Ist doch cool, hä?
Genau, ist halt cool, oder? Wie man halt viel so sagt, oder? Englischer Begriff. Heisst einfach so, ist einfach Definition.
Ich bin schon ein Jungunternehmen gegründet.
Ja, Jungunternehmen. Also, wenn ich von einem ganz deutschen Publikum bist oder so, dann kannst du mal Jungunternehmen sagen. Oder Jungunternehmer. Aber es ist einfach der Fachjargon. Es ist einfach mittlerweile ein Startup. Und im Prinzip. Also, du startest etwas von null, das ist ja eigentlich auch die Definition.
Das ist im Grunde so.
Ja, genau.
Das ist etwas von null
starten. Genau.
Aber ist das noch viel so alles Englisch und Amerika, ja, schon ein bisschen Amerika-orientiert?
Natürlich, weil es natürlich dort auch der Big Push ist vom Silicon Valley und quasi Technologie und wir machen die disruptive Geschäftsmodelle, die die Welt verändern. Natürlich ist das extrem von dort beeinflusst, ja.
Das ist keine Frage.
Du schaust mich jetzt gerade so an.
Ja, ich habe gemeint, du hättest eine Frage.
Ich kann nur noch etwas sagen. Wir haben ja den Bier ab 4 als Startup Spirit aus ein bisschen. Und zwar trinken wir nicht am Freitag, sondern immer am Montag ein Bier. Dann wollte ich noch so sagen. Aber vorher ist es gerade so spannend.
Immer am Montag? Am Montag so am 4. Ja. Am 10 Uhr am Morgen oder so zum Kippeli.
Ja, meistens eigentlich schon.
Ja, also Pascal steht, also kann ja ohne Bier gar nicht aufstehen, weil er sonst nicht fit ist.
Ja.
Und ich trinke dann am 4 ein Bier mit.
Ja.
Genau.
Du startest dann. Ja, hey. Willst du
schon mal ein Startup gründen, eigentlich, Pascal? Da würde mich jetzt noch wundern. Könntest du dir das jetzt vorstellen?
Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, ein Startup gründen, oder? Also ich glaube, du hast nicht einfach das Ziel, ich will jetzt ein Startup gründen. Oder? Sondern du bist dann mal irgendwie. Du hast dann mal eine Idee, vielleicht von einem Produkt oder von irgendeinem. Du hast irgendwie die drei Themen gehabt, Einbruch, ja. Umwelt und was noch.
Ich hatte schon die Ambition gehabt, um mal ein Unternehmen zu gründen.
Ja.
Aber eben die Motivation war eigentlich, sich entfalten können und was in der eigenen Verantwortung haben.
Ja. Aber du bist nicht an dich angeguckt und hast gesagt, so,
morgen gründe ich eine
Firma, ein Jungunternehmen.
Genau, ein Jungunternehmen.
Und du machst eine Liste, Bäcker, Metzger, Michipi wäre auch noch etwas, oder? Schreiben wir jetzt auch mal noch auf.
Ja, ich habe dann ja auch noch Masterarbeit geschrieben. Also für mich gemacht in meinem Studium zwischen Marketing und Innovationsmanagement. Eigentlich auch,
Innovationsmanagement?
Ja, Innovation. Ja. Das ist eigentlich der deutsche Begriff, ich weiß es auch nicht. Ja. Innovation gibt es ja im Deutschen. Also.
Ja, ich kann es nicht wegen dem Englischen.
Okay. Innovationsmanagement, genau. Ich habe so einen Verschnitt gemacht und dann Masterarbeit habe ich auch darüber geschrieben. Von der Idee quasi zum Unternehmen oder zum Startup in dem Fall. Und also mein Dozent hat da total scheiße gefunden, abgesehen von dem. Aber dort, was ich eigentlich ein bisschen definiert habe, schlussendlich, okay, du hast irgendwie. Es fängt meistens mit einer Idee an. Also du hast irgendwie den Spirit, ja, man könnte ja mal was machen. Und dann hast du irgendwie Gedanken und du bist in deinem Alltag drin, vielleicht im Beruf, vielleicht auch privat. Wo du irgendwie ein Problem siehst, wo du denkst, das müssen wir eigentlich lösen können. Oder? Dann gibt es Ideen und dann musst du das anfangen validieren, oder? Ist das nur eine Idee, die ich habe? Oder haben das Problem ganz viele Leute, oder? Und so fängst du dann eigentlich an, gehst in den Prozess rein, zum validieren, ist das ein Problemfeld, wo es eine Lösung dafür braucht. Und dann gibt es eigentlich nachher zwei Seiten, gibt es eigentlich eine Produktentwicklung und Geschäftsmodell, wo du, und das ist gibt eine Wechselwirkung, oder, zwischen beiden. Du musst an beiden feilen und je nachdem hat immer das eine auf das andere einen Einfluss. Und wenn du den Kreis schliessen kannst, oder, dann hast du die Chance, um nachher den Startup zu gründen. Und schlussendlich der Investor, der schaut dir genau die Punkte an. Oder? Er hat so seine Checkliste. Oder? Hast du Kompetenz dazu? Hast du das Problem validiert? Das heißt, gibt es genug Leute, die das Probleme haben? Kann es ökonomisch funktionieren? Hat es Skalierungspotenzial? Das heißt, komme ich irgendwann mehr Geld rüber, als ich reingeschossen habe? Und das ist eigentlich noch eine Checkliste. Und das ist halt einfach ein Prozess, wo du auch Schritt für Schritt durchgehen musst. Das habe ich so ein bisschen in meiner Masterarbeit versucht zusammenzufassen. Mein Dozent hat es total scheiße gefunden und bin auch relativ knapp durchgekommen, aber okay.
Wie es auch immer, oder?
Ja.
Adam, du Startup oder das junge Unternehmen?
Ja, Julian hat mir gefragt, verraten, wie viel das er schafft pro Woche.
Ja.
Mehr als 60 Stunden. Und ich weiß, obwohl momentan, ich bin ja an der Bachelorarbeit, ist es wahrscheinlich auch 60 Stunden pro Woche, aber ich weiß nicht genau, ob ich das auf Tour auch könnte machen. Aber ich glaube, wenn ich irgendwie ein Thema hätte, wo man so viel Energie gibt, ist das einfach möglich, oder?
Das ist ja genau bei deiner Bachelorarbeit.
Ja,
das ist
doch das Thema. Ja, genau.
Aber okay, eben so viel Energie. Erfüllung von dir. Du hast ja. Doch immer schon, das ist doch das Lebensziel gewesen, endlich die Bachelorarbeit schreiben und dann mit dem
6,0 aufladen. Das ist eben noch praktische Bachelorarbeit, das ist ein bisschen etwas anderes. Bei der
easy Bachelorarbeit.
Also bin ich jetzt Teil von deiner Bachelorarbeit eigentlich?
Nein. Okay. Außer du willst es sein. Willst es sein.
Ich weiß ja gar nicht, um was es geht.
Ja, nein. Ja.
Aha.
Wir reden nachher noch drüber.
Ich habe so eine Plattform für Journalistinnen und Journalisten aufgebaut, okay. Mit so Erklärvideos, wie man mit dem Smartphone kann Videos produzieren kann. Also ist auch ein Problem und eigentlich so eine Plattform ist schon die Lösung cool. Dazu. Jetzt wollte ich dich fragen, willst du Geld investieren von deinem viel verdienten Geld? Nein.
Von meinem Geld, das ich selber nicht habe?
Genau. Nein, oh. Das ist so Bachelorarbeit, ja. Und für alle ihr da aus, jetzt darf ich endlich auch mal eine Werbung machen. Der Pascal hat mich gar nicht dazu gelassen, zum Werbung
sicher jetzt? Ich habe dir voll den Link gegeben.
Mobilejournalism.ch
heisst die Webseite. Ich habe dir voll den Ball zugerührt, zu sagen, dass du, hey, und was ist eigentlich deine genau. Bachelorarbeit?
Genau, also mobilejournalism.ch, dort gibt es Tutorials rund ums Thema Produzieren mit dem Smartphone.
Stimmt, wir hätten in der letzten Folge schon darüber reden.
Ja, wir könnten, weißt du, gesagt, ein anderes Mal.
Hey, gell, wir hätten dann noch in dieser Folge drüber. Und dann ist halt einfach der Kommunismus gekommen.
Genau, Kommunismus und hat es alles eingenommen.
Genau, beim Kommunismus geht es ja auch um Erziehung, oder? Also man wird ja, das Volk funktioniert. Das hat mit meiner Frau jetzt auch funktioniert. Sie hat das Interview nicht unterbrochen.
Ah, ist schön abgeworfen. Jetzt habe ich gerade gedacht,
du hast eigentlich
sie auf dem Moment gerade geschrieben.
Nein, du hast gerade auf dem Moment, so das Kind ist da, du hast es verpasst, oder?
Wo bist du? So. Das ist gestern gekommen.
Das ist aktuell ihre Sorge. Also, sie ist wirklich, was, du gehst heute auf Zürich, aber was ist, wenn das passiert und so? Ja,
ja gut, aber du musst per se, also du musst Ego schaffen, oder?
Ja, logisch, aber du weißt, das ist nicht immer so einfach zu vermitteln.
Ja.
Ist irgendwie, es gibt auch noch andere Perspektiven irgendwie im Leben.
Ja. So, hey, es fängt langsam an zu regnen. Ja.
Das ist der Zeitpunkt, um zu sagen,
danke. Ja, es war schön gewesen. Es war vor allem auch spannend gewesen, finde ich, so ein bisschen deine Geschichte hineinzulassen, was du so alles erlebt hast. Und ich einfach, also so am Anfang von dem Podcast hätte ich das alles gar nicht erwartet, dass du schon mal in Shanghai gewesen bist und für IBM.
Was hast du denn am Anfang, wo du ihn gesehen hast, was hast du von ihm gedacht? Du hast ihn vorher noch nie mit ihm richtig gekriegt.
Klassischen Werdegang, studiert, vielleicht sogar HSG und dann Startup gegründet. Aber dass du so über die Lehre und die Informatik und dann noch im Ausland und noch am Master hätte ich nicht gedacht.
Ja, ich habe wahrscheinlich eher speziell.
Aber spannend.
Nicht so atypisch. Spannende Weg, vielleicht auch ein bisschen kompliziert und mühsamere Weg.
Vor allem für deine Großeltern.
Du warst einfach teuer gewesen, ja. Geht weniger zu erben. Natürlich schlecht, aber ja.
Nein. Das war das Schlusswort.
Ich hoffe, meine Oma, die ja noch lebt, hat Lust, dass der Podcast jetzt nie.
Und sonst, liebe Oma, genau, gib uns doch Bescheid.
ahoy@birab4.ch oder?
Also natürlich
auch Media.
Alle anderen machen.
Genau, alle anderen auch. Alle, die eine Meinung zu dem Podcast haben, die uns schreiben wollen, mit Lob, Tadel oder Feedback oder Kritik.
Ja, wie wir es wirklich auch diese Woche, also die letzte Woche wieder bekommen haben, zwei, drei Meldungen
genau.
zu der letzten Folge, auch zu der Veganerin. Danke vielmals noch an dieser Stelle. Mhm. Und eben, genau, Social Media auf Twitter. Was würdest du sagen? Du hast nur...
Ja genau, also eben... Wäre natürlich schön, wenn auch der eine oder andere noch für seine Webseite geht.
Auf welche? Bier ab 4?
Bier ab 4.
Das tun wir jetzt rausschneiden.
mithippie.com und das Beste ist, wenn ihr euren Newsletter anmeldet, dann sind eigentlich immer up to date und sehen, wo unsere Reise hingeht und wie weit sie noch weitergeht. Ja.
Das tun wir natürlich gerne
verlinken. Das sind jetzt 10 Sekunden Werbung gewesen, da kommt die Rechnung, schicken wir dann noch.
Ich meine, das ist immer for free bei den Journalists, oder? Ist das nicht so?
Du schickst
für meine Zeit an.
Genau. Okay.
Obwohl, du bist ja bei einem Startup, du machst es ja gern, oder?
Ja, natürlich, mach es gern, ja. Natürlich.
Nein, eben. Absolut. Facebook bei uns gibt es auch noch, bei dir glaube ich auch.
Gibt's auch, ja.
Twitter gibt es bei dir auch, bei uns auch. Und Instagram.
Gibt's auch?
Gibt's bei euch auch? Gibt's bei uns auch.
Bei uns auch. Schön, haben wir so. Alles auch.
Was habt ihr noch?
Ihr sicher noch Link.
Ah, oh, wirklich.
LinkedIn haben wir auch. LinkedIn,
das haben wir nicht. Also.
Nein, außer du hast auch und ich auch. Also nicht als Pirat 4. Habt ihr denn auch einen RSS-Feed?
Wie, sorry?
Habt ihr auch einen RSS-Feed?
Nein.
Das ist auch
etwas, was ich nicht... Pascal, High Five. Hey. Wenigstens aber etwas. Wir sind nicht auf LinkedIn dafür.
Aber vielleicht wäre LinkedIn nicht so schlechte Plattform für euch. Also, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich komme ein bisschen auf das Thema drauf an, aber ich glaube...
Ja. Das Thema würde noch gut passen, oder?
Als Unternehmen dort präsentieren. Zwei Mitarbeiter.
Ja, auch News. Ich meine, wir haben ja gerade das letzte Interview gemacht bei der CNN Money Switzerland. Ich meine, die posten das ja auch überall. Du kriegst ja auch dort Followers und das Gute ist, du kannst ja dein Netzwerk dort immer gerade...
Ja, das stimmt.
Mit deinen Sachen, dann gibt es Likes, Relikes und die sharen es ja wieder.
Also auf LinkedIn gibt es erstaunlich viel Reichweite.
Das wollte ich jetzt auch sagen.
Also ist recht krass. Ja. Also Facebook, für meine Bachelorarbeit, Facebook, ich zahle nicht mehr Werbebeiträge. Ich investiere jetzt alles in Twitter oder Postzeug auf LinkedIn. Ja, und Facebook auf einfach noch für, einfach so, weil es halt Facebook ist.
Ja.
Aber Facebook hat keine Reichweite mehr.
Aber es könnte man gut auch mal die Sachen dort verposten. Man könnte es auch privat machen.
Genau.
Das ist so ein unternehmerischer Tipp. Versuche mal einen neuen Channel aus.
Und sonst noch, also das sind die vier Plattformen, die du hast. Was haben wir sonst noch? Snapchat? Nein, das ist schon wieder out.
Nein, Snapchat haben wir nicht. Ist das wieder out? Ich habe es komplett verpasst.
Ja, also, kann man schon sagen.
Ja, außer so privat nutzt man es noch. Aber nicht irgendwie so im medialen Bereich.
Gut.
Nein, bei uns ist jetzt mehr WeChat im Trend gerade wieder.
Ja.
WeChat, nein, wir gehen auf China produzieren, das heisst, mit diesen Kollegen, mit diesen...
Schreiben darüber WeChat.
Okay. WeChat ist das Ding.
WeChat.
Genau. Gut, hey, im Hintergrund läuft mittlerweile Musik.
Genau, das wirklich ist das Zeichen.
Noch chillige Musik.
Ja.
Da hören wir jetzt zu.
Lassen wir noch ein bisschen zu, geniessen die Stimmung noch. Und
sagen nur, dass ihr gerne natürlich auch in einer Woche wieder einschalten dürft. Nächsten Montag am 4. Mhm. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Ade, merci. Danke vielmals fürs Mitmachen.
Merci, ja. Hat Spass gemacht.
Jede Woche mit dem Adam Kehl und dem Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch.